Hey, ich bin Janine Narock. Herzlich willkommen bei Lost in Approbation, dem Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Du bist approbiert und weißt nicht, was nun? Na, dann bist du hier genau richtig.
Wir haben Sabine Wolf zu Gast und ich freue mich sehr, Sabine.
Ja, hallo, freut mich.
Sabine, heute soll es jetzt um den Aufbau einer Privatpraxis gehen. Und ich wollte dich da fragen, ob du uns ein bisschen an die Hand nehmen kannst.
Ja, mache ich sehr gerne.
Wenn ich jetzt so entschieden habe, dass ich eine Privatpraxis gründen möchte, was sollten so erste Überlegungen sein? An welche Aspekte sollte ich da denken?
Ich würde sagen, wenn man so eine Praxis gründen will, da gibt es ja so verschiedene Aspekte, an die man denken kann. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Immer muss man sich ja überlegen, okay, was für ein Leistungsangebot möchte ich vielleicht machen? Ich finde auch das wichtig, dass man darüber nachdenkt, was man für eine, ich sag mal, persönliche Haltung oder vielleicht Philosophie in seiner Praxis haben möchte. Dann ist natürlich am Anfang ein ganz wichtiges Thema Patientenakquise, Marketing. Da gibt es ja auch gewisse Besonderheiten in der Kostenerstattung. Und man darf auch nicht vergessen, natürlich ist das Ganze auch, sage ich mal, ein Wirtschaftsunternehmen oder zumindest muss man irgendwie auch wirtschaftlich denken und es gibt bestimmte finanzielle Aspekte, die man eben berücksichtigen muss. Und das Letzte ist, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel, manchmal ist es ja so, dass man eine Kostenerstattungspraxis nur in kleinem Umfang neben einer Anstellung oder so macht, dass man aber immer daran denkt, dass jetzt die Berufspflichten, die für Approbierte gelten, dass die auch gelten, wenn man jetzt, sage ich mal, nur 2 Patienten in der Woche oder so behandeln würde. Also die muss man auch so ein bisschen
ja.
Im Blick behalten. Dazu kann ich auch gerne noch mal was sagen.
Okay, da hast du ja so einige Aspekte genannt. Also quasi einmal die Überlegung, welches Leistungsangebot mache ich? Dann hast
ja.
du gesagt, welche Haltung
ja.
habe ich in der Praxis? Dann kommt das Thema auf, ne? Wie fülle ich diese Praxis? Also wie finde ich
ja.
meine PatientInnen oder wie finden die mich? Und die wirtschaftlichen Aspekte und dann zuletzt eben auch noch die Aspekte, welche Berufspflichten gelten. Das sind ja jetzt einige Dinge. Vielleicht können wir da so Schritt für Schritt durchgehen.
Ich fange mal vielleicht an zum Thema Leistungsangebot. Da macht es natürlich Sinn, wenn man jetzt vielleicht frisch approbiert ist oder gerade eben in der Praxis erst neu anfängt, dass man sich natürlich überlegt, okay, was sind meine Stärken? Gibt es vielleicht eine Spezialisierung, die ich mitbringe auf ein bestimmtes Störungsbild oder auf eine bestimmte Klientel? Da kann man natürlich dann sehr gut seine eigenen Kompetenzen einbringen. Und es ist natürlich auch dabei hilfreich zu schauen, okay, was bieten denn eigentlich so die Praxen in der Umgebung des Bereichs, wo ich vielleicht überlege, meine Praxis zu eröffnen, an. Mal ist es ja so, dass man schon ganz fest weiß, in diesem Gebiet möchte ich meine Praxis eröffnen. Manchmal ist es ja aber auch so, dass man über verschiedene Gebiete nachdenkt oder offen ist für verschiedene Gebiete. Wenn das der Fall ist, dann kann man natürlich auch mal sich anschauen, wie ist denn eigentlich der Versorgungsgrad in dem jeweiligen Bereich? Da kann man ja auch bei der KV-Niederlassungsberatung sich erkundigen. Und dann ist es eben wichtig, dass man auch so ein bisschen schaut, okay, habe ich vielleicht für meine Praxis auch noch neben der Kostenerstattung bestimmte Standbeine, die mir am Anfang so eine gewisse Sicherheit geben, ja?
Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche und mal einhake. Ist diese KV- und Niederlassungsberatung denn dann so für alle zugänglich oder muss ich irgendwo Mitglied sein?
Nee, da kann man sich hinwenden und erkundigen.
Also jede approbierte Psychotherapeutin.
Natürlich dann ganz unterschiedlich, wie aufkunftsfreudig die sind. Aber versuchen
ja.
kann man es auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich tendenziell ein bisschen leichter, wenn man jetzt in einem unterversorgten Gebiet ist mit der Kostenerstattung. Was man natürlich auch schauen kann, ist, wie viel Privat- oder Beihilfeversicherte wird es vielleicht in dem Bereich geben, wo ich die Praxis eröffne. Ist das eine mögliche weitere Quelle, ein Standbein, was ich nutzen kann? Oder weiß ich schon von vornherein, das wird es jetzt in diesem Gebiet, wo ich wohne, kaum geben?
Ah, okay. Und woher weiß man das dann auch von der Niederlassungsberatung der KV?
Von der Beratung, oft ist es natürlich auch so, dass es sich ein bisschen daran festmacht, wie, ich sag mal, wie privilegiert oder wohlverdient.
Bonität meinst du?
Ja.
Okay, also der Personen, die in dem Bezirk leben.
Man muss sich ja gar nicht entscheiden, zu sagen, dass das muss jetzt ein wichtiger Bestandteil, aber dass man es einfach weiß, dass das eben eine Rolle spielen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere Einnahmequellen neben einer Kostenerstattung. Es gibt ja nicht nur Privatversicherte und Beihilfeberechtigte, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, ohne Kassenzulassung zum Beispiel auch Bundespolizei, Bundeswehr, Bundespost, solche PatientInnen auch abzurechnen. Oder beispielsweise auch über die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Mhm. Da gibt es ja das sogenannte Psychotherapeutenverfahren. Da muss man aber bestimmte Voraussetzungen mitbringen im Bereich Traumatherapie. Aber wenn man das mitbringt, dann kann das eine interessante alternative Einnahmequelle sein.
Okay, das sind ja echt auch sehr interessante Überlegungen. Also neben dem, dass ich mir quasi erstmal überlege, was bringe ich denn so an Mehrwert vielleicht für einen bestimmten Bezirk mit, kann ich dann auch überlegen, mit welcher Zielgruppe sozusagen ich arbeiten möchte. Richtig. Ob ich zum Beispiel vor allem Selbstzahler will, dann sollte ich auch mal schauen, wie die Bonität in diesem Bereich ist, in dem ich mich dann sozusagen niederlassen will mit meiner Privatpraxis. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht nur Selbstzahler in meiner Praxis haben will, dann kann ich mir überlegen, welche alternativen Einnahmenquellen gibt es denn neben der Kostenerstattung noch? Also arbeite ich jetzt mit der Bundespolizei, Bundeswehr etc. oder was gibt es denn noch so?
Es gibt ja zig Sachen.
Ja.
Man kann ja auch Präventionskurse für die Krankenkasse anbieten als approbierte Psychotherapeutin. Also dass man so ein bisschen schaut, wie kann ich am Anfang, bis diese ganze Kostenerstattungspraxis läuft, bis ich mich durch die ersten Anträge durchgebissen habe, was kann ich da für Standbeine noch nutzen?
Ja, man merkt so, dein Fokus ist schon ein bisschen die Kostenerstattungspraxis, ne?
Ja.
Aber du nennst uns ja auch gerade ganz viele andere Alternativen, wie man neben der Kostenerstattung auch Standbeine finden kann, die nicht auf diesem Prinzip beruhen. Das finde ich total gut. Wir können aber auch gern noch mal ein bisschen Richtung Kostenerstattung gucken. Was würdest du denn dann sagen, ist noch sehr wichtig zu wissen?
Was eben auch sehr wichtig ist zu wissen, das ist ganz anders als in der Vertragspsychotherapie, in der Kostenerstattung, da spielt die Krankenkasse, bei dem jemand versichert ist, schon eine Rolle. Also es gibt Krankenkassen, die gelten so als kostenerstattungsfreundlicher und es gibt welche, die gelten da als schwieriger. Schwieriger gelten so tendenziell jetzt zum Beispiel die AOK, die BARMER, die DRK und man muss auch sagen, die Techniker-Krankenkasse war früher sehr, sehr orientiert auch in Richtung Kostenerstattung, war da sehr entgegenkommend und dann hat sich vieles verändert jetzt in gerade jüngster Zeit. Und was man sagen kann, die Krankenkassen, die da immer noch ein bisschen unproblematischer sind, das sind eben eher die BKK. Und da muss dann am Ende natürlich auch jeder entscheiden, wie gehe ich damit um. Manche KollegInnen sagen, die Versicherten von diesen Krankenkassen nämlich überhaupt nicht. Und vielleicht ist das auch am Anfang der Praxisgründung eine Idee, über die man nachdenken kann. Natürlich spielt es auch eine Rolle, dann zu sagen, okay, eigentlich wollen wir ja, dass auch letztlich alle Versicherten irgendwie versorgt sind. Das ist aber eine Abwägungssache.
Okay, also würdest du dann empfehlen, deine Schwerpunkte oder die möglichen Kostenträger vielleicht, mit denen du arbeitest, mit denen gute Erfahrungen gemacht hast, auf die Homepage aufzunehmen? Oder wie würdest du dann bei der Akquise so vorgehen?
Das könnte man machen, genau. Man könnte zum Beispiel sagen, ich kann behandeln oder besonders leicht geht es bei diesen Krankenkassen. Also die Praxis-Homepage, das sind ja alles Dinge, die zum Beispiel gerade am Anfang einer Praxisgründung sehr, sehr wichtig sind. Ne? Also Praxis-Homepage im späteren Verlauf nimmt das ja zunehmend ab. Man kommt dann ja immer mehr auch in eine Situation, in der man auch, finde ich, eine gewisse Verantwortung hat, damit umzugehen, dass man plötzlich viel, viel mehr Anfragen hat, als man gewinnen kann. Das macht ja auch, also es kommt gleich auch nochmal vielleicht zu dem Punkt persönliche Haltung, kann ich dazu nochmal was sagen. Aber genau, Praxis-Homepage könnte man das erwähnen. Ich sage vielleicht auch nochmal ein, zwei andere Sachen, worüber man Patientenakquise machen kann.
Oh ja, erzähl mal etwas mehr so zur Akquise.
Genau, man könnte jetzt zum Beispiel natürlich die Seiten von den Psychotherapeuten kann man nutzen. Da gibt es ja psych-info.de. Und was, denke ich, auch sehr, sehr wichtig ist, ist die lokale Vernetzung. Da könnte man jetzt auch zum Beispiel sich überlegen, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel Beratungsstellen oder Ärztinnen in der Umgebung, dass man sich überlegt, okay, vielleicht sage ich am Anfang, schicken Sie mir gerne PatientInnen, die privat versichert, Beihilfe versichert und bei den BKK versichert sind. Und dann später kann man das ja immer noch mal wieder ausweiten, genau. Und dann relativ schnell ist es dann ja auch so, dass man das gar nicht mehr braucht.
Ja, das ist natürlich auch so ein spannender Moment, wenn die Privatpraxis oder Kostenerstattungspraxis dann so ins Rollen gekommen ist und man sich's aussuchen darf, ne? Vielleicht möchtest du dazu auch noch mal was sagen. Hast du ja schon am Anfang so das Thema persönliche Haltung erwähnt oder welche Erwägungen man sich eben dazu macht, welche Klientel oder mit welcher Haltung man eben behandeln möchte.
Natürlich ist es auch sehr wichtig, sich zu überlegen, okay, für was sollen eigentlich meine Praxis stehen oder was für Wertvorstellungen habe ich und was für Vorstellungen oder Wünsche habe ich vielleicht auch, wie ich zur Patientenversorgung beitragen kann. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass man auch so das PatientInnenwohl nicht aus dem Blick verliert. Manchmal ist es ja dann so, dass man vielleicht gewisse Marotten entwickelt und dann sagt, ach, ich habe irgendwie keine Lust, immer die Anträge zu schreiben, mache ich nur die Kurzzeittherapien oder so. Oder ich sage, nee, so schwere Fälle nehme ich nicht oder so. Und ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich da mit auseinandersetzt und eben wirklich auch fast so ein bisschen im Sinne eines hippokratischen Eids oder so, ja, sich dann auch vor Augen führt, ja, wer will ich sein in dieser Praxis, ja?
Ja, und das ist gar keine so einfache Frage, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Ich habe da echt schon wieder so eine Fantasie, eine ganz eigene Folge zu machen. Weil jetzt mal von der anderen Seite her gedacht, also wenn man sich zum Beispiel vornimmt, wie ich habe mir vorgenommen, ganz idealistisch bin ich reingestartet und dachte mir so, ich nehme die ganzen Traumapatientinnen, weil da habe ich eine Spezialisierung, nehme ganzen schwierigen Fälle mit Persönlichkeitsakzentuierungen, Leute mit Migrationshintergrund, weil ich viele verschiedene Sprachen, also viele nicht, aber ich spreche ein paar verschiedene Sprachen und bin da nicht schüchtern, sozusagen die auch in der Therapie zu sprechen, auch wenn ich es nicht perfekt kann.
Ja.
Und ich muss halt echt sagen, ich habe schon einen schwer kranken Durchschnitt, würde ich sagen. Und manchmal sprechen Kolleginnen von so einem ruhigen, langsamen Arbeiten in der Praxis und das ist schon bei mir nicht der Fall. Also ich rausche durch meine Therapien und dann fahre ich nach Hause und habe da ein kleines Kind. Also ich muss schon sagen, man muss beides im Blick behalten. Auf jeden Fall den Idealismus und die PatientInnenversorgung, aber auch eben, wie lange bin ich denn noch arbeitsfähig? Also wie viele schwere Fälle am Tag kann ich bearbeiten? Wie viele Traumatherapien kann ich an einem Arbeitstag schaffen?
Richtig.
Ohne sozusagen mein Arbeitswerkzeug zu gefährden, das bin ja ich. Also ich muss mich ja auch um mich sorgen. Ja, und dann diese organisatorischen Fragen auch, zum Beispiel so Klientel, das so klassischerweise immer zu spät kommt oder kurzfristig absagt, wie die ADHS-PatientInnen, wo lege ich die mir am Tag hin, damit mich das nicht total, mir nicht alle Organisationen aus dem, also so alle Organisationen verhagelt. Da gibt es echt viele Fragen, die man sich so im Verlauf erst anfängt zu stellen, finde ich, und dann auch immer wieder so on the go nachrüstet. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel meine ADHS-PatientInnen in eine portugiesischsprachige ADHS-PatientInnen-Gruppe gelegt, montags, und dachte zuerst, ah, geniale Idee, wenn da immer wieder jemand fehlt, ist nicht so schlimm.
Genau.
Dann ist es halt so, aber dann fällt nicht alles aus. Und jetzt merke ich so, boah, montags ist gar keine gute Idee, weil denen muss man auch immer Reminder schicken, damit die nicht vergessen, dass wieder Therapie ist.
Ja.
Ach ja, das sind echt nicht so einfache Fragen, finde ich.
Ja, und unsere Anregung wäre einfach nur eben wirklich darüber auch nachzudenken und sich eben, ich sag mal jetzt, nicht nur plötzlich irgendwie als Wirtschaftsunternehmen zu begreifen und darüber nicht nachzudenken. So, das
genau.
Das fände ich wichtig.
Ja, so nach dem Motto, wie kann ich in möglichst wenig Zeit möglichst viel Geld
richtig
scheffeln, oder?
Und trotzdem ist es eben so, dass ein bestimmtes wirtschaftliches Denken wichtig ist. Da kann ich ja auch nochmal so ein paar Fallstricke nennen oder vielleicht auch Besonderheiten in der Kostenerstattung.
Das finde ich jetzt interessant, ob ich da jetzt große Unterschiede feststelle, was so wirtschaftliche Fallstricke angeht. Wenn man so eine Weile drin ist, hat man ja das Gefühl, irgendwie, egal welche Praxis, momentan läuft irgendwie alles, weil die Nachfrage so hoch ist. Aber erzähl mal.
Ja, manche Sachen gelten natürlich jetzt für jede Praxis. Also zum Beispiel Fallstrick Nummer 1, Krankenversicherung wird plötzlich teurer, als wenn man angestellt ist. Man muss natürlich über eine Anlaufzeit der Praxis nachdenken. Das hatten wir vorhin. Dann ganz wichtiges Thema, Rücklagen zu bilden, möglicherweise für Krankheit, Urlaub, Steuern, Altersvorsorge, also sich um solche Themen auch zu kümmern.
Ja, genau. Das betrifft jetzt wirklich nicht nur Kostenerstattung, sondern wirklich alle Privatpraxen und auch niedergelassene PsychotherapeutInnen generell, also in selbstständiger Arbeit, sind all diese Dinge, die du genannt hast, auf jeden Fall super wichtige Themen.
Dann ist auch sowas wie, dass man natürlich eine Berufshaftpflichtversicherung braucht. Das ist ja zwingend vorgeschrieben. Und dass man natürlich am Anfang sich auch mal so ein Finanzkonzept macht, wo man sich alle seine Ausgaben aufschreibt, die man hat, und seine Erstinvestitionen. Und die Besonderheit in der Kostenerstattung, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, ist eben, dass man nicht über die KVen abrechnet, sondern dass man selbstständig Rechnungen stellt und die dann auch selber verfolgen muss.
Wenn du jetzt gerade auch nochmal auf die Kosten kommst, finde ich das auch nochmal einen wichtigen Punkt. Woran orientiere ich denn meine Honorare in der Privatpraxis, wenn ich jetzt nicht über die KV abrechne und nicht in Anführungszeichen automatisch dem GOP- oder EBM-System verpflichtet bin? Würfel ich dann meine Preise oder wie mache ich das?
Also das ist so, dass erstmal muss man gucken, gibt es eine Vorgabe von der Krankenkasse? Es gibt bestimmte Krankenkassen, die sagen ganz strikt, nee, wir machen nur Abrechnung nach GOP oder nur nach EBM. Mhm. Da ist leider auch ein bisschen die Beobachtung, dass die Kassen dann immer das auswählen, was günstiger kommt. Und wenn man da vielleicht jetzt irgendwie schon 10 Patienten von dieser Kasse hatte, dann lernt man daraus und dann weiß man schon, wenn ich den nächsten Antrag stelle mit dem nächsten Kostenvoranschlag, dann mache ich den eben nach der entsprechenden Gebührenordnung, was die immer wollen.
Ja.
Da hat man dann keine Wahl. Also wenn die Krankenkasse darf sagen, wir machen das, wir rechnen nach dem und dem, nach der und der Gebührenordnung ab. Und sonst ist es so, also von der Logik her würde ja eigentlich eher die Gebührenordnung für Psychotherapeuten gelten, weil es ja eine Privatbehandlung ist. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass man gesetzlich Versicherte behandelt und da kennen sich natürlich die Krankenkassen immer viel besser auch mit dem EBM aus. Und wir empfehlen von der Tendenz her, dass man eher über den EBM abrechnet. Und wir haben ja jetzt besonders seit diese neuen Abrechnungsempfehlungen gekommen sind in Bezug auf die GOP, diese analogen Ziffern, da haben wir seitdem auch sehr, sehr viel Probleme in der Kostenerstattung, weil eben die Krankenkassen das mehrheitlich ablehnen. Mehrheitlich sagen, das betrifft überhaupt nicht die Kostenerstattung. Das sind ja gesetzlich Versicherte. Da sind die Analogziffern überhaupt nicht passend. Und natürlich kann man das versuchen. Und das ist aber einfach dann auch ein bisschen mühsamerer Weg.
Also ihr empfehlt sozusagen die EBM-Ziffern erstmal heranzuziehen und das in der Regel erstmal damit zu versuchen.
Außer die Krankenkasse wünscht eben eine Abrechnung über die GOP.
Mhm. Außer die Krankenkasse wünscht eine Abrechnung über die GOP. Okay, Sabine, ich danke dir vielmals für diese ganzen Überlegungen und fasse auch nochmal zusammen für unsere ZuhörerInnen. Also wenn ihr plant, eine Privatpraxis zu eröffnen, dann solltet ihr euch erstmal über eure Leistungen quasi klar werden. Also habe ich irgendeine Spezialisierung? Habe ich eine besondere Zielgruppe? Welche Behandlungsphilosophie habe ich? Wie möchte ich zur PatientInnenversorgung beitragen? Aber auch, was sind so die Grenzen meines eigenen Angebots? Also beides so im Blick zu behalten.
Ja.
Dann hattest du davon gesprochen, dass man den Standort und die Nachfrage so ein bisschen prüfen kann.
Ja.
Da kann man sich bei der KV-Niederlassungsberatung beraten lassen.
Ja.
und eben schauen, wie die Sozialstruktur sind und dann eben auch berücksichtigen, wie viele potenzielle Selbstzahler oder Beihilfeberechtigte könnte ich in diesem Bezirk vielleicht auch finden.
Gut.
Du hast darüber gesprochen, die Einnahmequellen so zu diversifizieren.
Ja.
Also neben der Kostenerstattung vielleicht auch noch Privatpatienten zu haben oder Beihilfepatienten.
Genau.
Oder eben das Psychotherapeutenverfahren der Unfallkassen zu nutzen, der Bundespolizei,
genau.
Bundeswehr, Postbeamte.
Genau.
Oder Präventionskurse über die Kassen anzubieten.
Ja.
Dann haben wir kurz über Akquise und Sichtbarkeit gesprochen. Also eine schlanke Website, vielleicht ein Eintrag bei PsychInfo.
Richtig.
Aber vor allem auch ein Netzwerk zu ÄrztInnen und Beratungsstellen, wo man eben auch schon sagen kann, ich nehme jetzt vor allem gerne Leute von der und der Kasse, weil man da gute Erfahrungen zum Beispiel mit Kostenerstattung gemacht hat.
Genau.
Dann hattest du so nochmal ein paar Überlegungen zur Kostenerstattung eingefügt. Also dazu eben, dass Kassen sich verschieden verhalten bezüglich Kostenerstattung und dass man da eben auch die Vorgaben der Kasse beachten sollte.
Ja.
Und wir haben über Honorare und Abrechnung gesprochen, dass die Kostenerstattung häufig nach EBM eben abgerechnet wird, sofern die Kasse nichts anderes vorgibt.
Ja.
Und dass GOP-Analogziffern in diesem Setting eben oft zurückgewiesen werden.
Genau.
Und dann eben noch über diesen, in Anführungszeichen, finanziellen Fallstrick gesprochen, dass man eben in einer Privatpraxis ja selbst Rechnungen schreibt und auch das Mahnwesen selbst steuern muss. Zuletzt haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, wirtschaftliche weitere Aspekte gesprochen, zum Beispiel über den Finanzplan, den man braucht, dass man Liquiditätspuffer braucht für Ausfälle, wenn man mal krank wird oder Urlaub machen möchte oder Steuern zahlen muss.
Mhm.
Kleiner Insider, don't think of it as your money. Googelt es mal als Comic, sehr lustig. Und dass es eben auch darum gilt, seine eigene Altersvorsorge aufzustellen. Genau, und eben auch auf jeden Fall eine Berufshaftpflicht zu haben.
Richtig.
Also diese ganzen Pflichten sozusagen, die für die niedergelassenen PsychotherapeutInnen in der gesetzlichen Versicherung und Abrechnung über die KV und so gelten, die gelten natürlich auch für jeden, der eine Privatpraxis eröffnet. Und auch wenn man nur einen Patient hat, man hat all diese Pflichten wie Dokumentation und Aufklärung, Datenschutz etc. auch. Also auch das sind wichtige Dinge, die man bedenken muss.
Genau.
Ich habe das jetzt auch echt so im Schnelldurchlauf nochmal zusammengefasst. Ich stelle euch das alles natürlich wie immer in die Shownotes. Und ich wünsche Sabine jetzt einen guten Feierabend. Vielen Dank für die Aufnahme, Sabine.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Lost in Approbation. Macht's gut. Tschüss.
Das war Lost in Approbation, der Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Dies ist ein Projekt des DGVT-Berufsverbands. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg nach Orientierung nach der Approbation machen. Ich bin Janine Narrock und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.